Vater eines Volkes. Gott begegnete Abraham, da er, als er noch Abraham hieß, und sagte zu ihm: Du sollst nicht mehr Abraham, sondern Abraham, hebräisch Ibrahim, heißen. Die Endung ihm spricht für, unterstreicht die Mehrzahl. Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Nach einiger Zeit begegnete Gott diesem Mann noch einmal in der besonderen Geschichte mit der Opferung seines einzigen Sohnes. Und am Schluss sagte er ihm, dass durch deinen Nachkommen sollen nicht nur viele, sondern alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist die Grundausstattung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Neben all den physischen, materiellen, menschlichen, nationalen, blutsmäßigen Elementen. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Was für ein Ausblick, was für eine Ausstattung. Und Gott blieb dran, seinem Wort blieb er treu und er zog seine Idee und seinen Plan durch. Und ich schlage immer wieder die Brücke zum Neuen Testament, denn der Apostel Paulus, insbesondere aber auch Petrus, machen deutlich, dass diese Person, dieser einzige Nachkomme Abrahams, von dem vor 2000 Jahre vorher die Rede war, der Christus ist. In der Person von Jesus von Nazareth erschienen. Und praktisch durch ihn sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Nun ist ja Jesus zu den Seinen gekommen im Rahmen des Volkes Israels und hat auch dort seinen Dienst vorwiegend ausgeführt. Aber er hat auch immer wieder so kleine Abstecher gemacht oder größere Abstecher, indem er die Grenzen des Landes überschritten ist oder im Landesinneren Menschen nicht jüdischer Herkunft begegnet ist. Wenn ihr das Bild vom Modell des Tempels seht, das soll einfach ein Blickfang sein dafür, dass Jesus ja oft in Jerusalem im Tempel gepredigt hat. Und dann bei einer ganz bestimmten Gelegenheit zitiert er ein wunderbares Jesaja-Wort, 700 Jahre vorher ausgesprochen, Kapitel 56, Vers 7. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden allen Völkern. Das, was die jüdischen Menschen für sich in Anspruch nahmen und unterteilt haben, wer darf wie weit hingehen und wo darf ein Heide überhaupt noch sich zeigen und hinstehen, da sagt Jesus stehend im Tempel und nach einer ganz bestimmten Zeit kommen griechische Pilger nach Jerusalem, gehen in den Tempel, nähern sich Jesus, kommen aber nicht dran und bitten den Philippus, der aus Bethsaida war, Herr, wir wollen Jesus sehen. Und Philippus geht und nimmt den Andreas noch dazu und beide kommen und sagen es Jesus. Und es entsteht eine Beziehung, es entsteht eine Gemeinschaft und es geht ein bestimmter Einfluss aus, denn Jesus kennt dieses ganze Umfeld, den ganzen Kontext, die ganze Geschichte und die Aussicht und die Ausrichtung, die Gott sich vorgenommen hat. Und er setzt hier Akzente. Er nimmt sich Zeit für diese Menschen, Griechen, im Tempel. Merken wir, Jesaja 56, 7. Mein Haus soll ein Bethaus heißen allen Völkern. Und zu dieser Zeit Griechen, eine ganze Gruppe von Menschen, die nicht jüdischer Herkunft sind, stellen sich dort ein und sie wollen Jesus sehen. Nicht die Opferriten und all das, was dort so geschieht. Sie wollen Jesus sehen. Und Jesus hat weitere Ausflüge gemacht. Er musste eines Tages oder zu einer bestimmten Zeit seines Dienstes durch Samarien reisen. Das ist ein ungewöhnlicher Weg gewesen, voller Gefahren und voller Ablehnung. Und er kommt in die Nähe des Jakobsbrunnen. Wir haben zwei Bilder dafür. Einmal sehen wir die Stadt Nablus unten im Tal. Und das zweite Bild, den Gerizim, von wo aus damals durch die Anordnung Gottes, durch Josua, der Segen für Israel ausgesprochen wurde. Und dort in dieser Gegend, geschichtlich sehr interessant, spannend vom Alten Testament her, Nicole, kannst du mal nachgucken, ja, du hast auch einiges mitbekommen davon. Dort hat Jesus einer Frau tiefe Wahrheiten mitgeteilt, hat sich vorgestellt und hat sich Zeit genommen für diese Frau aus nicht-jüdischer Herkunft. Und durch sie, nach ihrer Einladung aus dieser Stadt der Menschen, die sie erkannten, sind die ganze Stadt, also alle, die frei waren, sind zu Jesus gekommen und sie baten ihn, dass er bei ihnen bleiben möchte. Und er blieb 2 Tage dort. 2 Tage lang von seinem kostbaren Dienst hat Jesus diesen Menschen in dieser Stadt in Samarien gewidmet. Und das heißt am Schluss, und nun, es glaubten noch viel mehr aus dieser Stadt, nicht nur wegen der Rede der Frau willen, sondern sie sagten, wir haben ihn selbst gehört und geglaubt und erkannt, dass er ist der Welt Heiland. Heiland steht für Retter. Er ist der Weltretter. Er ist der Messias. Was für eine Zuwendung und was für eine Reaktion und was für ein Blick hinter den Vorhang. Gott öffnet ihn immer mehr und mehr. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Und Jesus geht weiter und nur in Kürze kommen wir nach Kapernaum. Da haben wir den Überblick vom Berg der sogenannten Seligpreisungen hinab auf das Ausgrabungsgelände von Kapernaum. Ein Kirchlein steht dort. Und es heißt im Lukas-Evangelium Kapitel 7, dass als er alle diese Reden der Bergpredigt verlindet hatte vor dem Volk, ging er hinein in die Stadt Kapernaum. Was erwartet ihn dort? Die 2 weiteren Bilder zeigen uns Synagoge, Reste von der Synagoge aus dem 2. bis 4. Jahrhundert. Und es ist eine traurige Geschichte. Bei einem römischen Hauptmann, Offizier, der über 100 Soldaten zuständig war, ist sein treuester Knecht krank, todkrank geworden. Und er bangt um sein Leben. Er ist ihm wertvoll. Und er geht zu den Vorstehern der Synagoge und sagt, bitte, legt Fürbitte ein für mich bei diesem Rabbi, dass er meinen Knecht gesund machen sollte. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, er ist es wert, dass du ihm das machst. Er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Kann man sich etwas kaufen von Jesus? Darum geht es hier wohl nicht. Jesus hat einen weiten Blick in das Herz dieses Mannes hinein. Ein Heide. Und dass Jesus sich auf den Weg macht und sagt, ja, ich komme und werde ihn gesund machen. Und dass Jesus sich in die Nähe dieses Hauses bewegt, dann schickt dieser Hauptmann weitere, andere Knechte aus seinem Umfeld und sagt, Herr, komm nicht in mein Haus, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ich habe mich auch selber nicht für würdig erachtet, dass ich zu dir komme, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, denn auch ich habe Knechte unter mir und Soldaten, denen ich etwas sage, dann tun sie es. Und dieser mein Knecht, da hat er eine besondere Auszeichnung und Zeugnis ihm ausgestellt. Jesus hätte vom Buchstaben her nicht die Schwelle dieses heidnischen Offiziers übertreten dürfen. Er hätte sich verunreinigt nach dem Vorbild, nach der Vorstellung der Juden. Und das wusste der Offizier und deswegen sagte er, ich bin nicht wert. Ich bin ein Außenstehender, ich bin ein Ausländer. Ja, die Römer hatten Macht gehabt hier, aber er erkannte sich als nicht dazugehörend und als nicht würdig. Und gerade dem wendete sich Jesus zu. Und dann wendet er sich um der nachfolgenden Menge und sagt, wahrlich, ich sage euch, solch einen Glauben, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nicht vorgefunden. Und als die Knechte nach Hause kamen, fanden sie ihren Mitknecht gesund. Durch deine Nachkommen, welcher ist Christus, in der Person von Jesus sollen gesegnet werden, alle Völker auf Erden, auch die Römer, auch die Soldaten, auch die Befehlshaber. Und eines Tages, und das ist dann das letzte Bild, überquert Jesus den See von Kapernaum aus, wahrscheinlich in Richtung Ostufer. Und vielleicht könnt ihr erkennen, da ist der See im Vordergrund, dahinter noch die Galiläischen Berge und rechter Hand, also ostwärts vom See, die heutigen Golanhöhen. Bashan hieß früher diese Gegend und politisch Dekapolis, 10-Städte-Gebiet, heidnisches Territorium. Dort geschieht eines Tages eine Befreiung von zwei von Dämonen belasteten Menschen. Und dann kommen die Leute aus den Nachbarstädten, denen die Schweine gehörten, die ertrunken sind. Und die bitten Jesus, er möge ihr Land verlassen. Und er steigt ins Boot und fährt zurück nach Kapernaum. Und die Menschen wollen mit ihm mit, also die zwei Befreiten wollen mit. Und er sagt, nein, geht hin und verkündigt in euren Häusern, euren Verwandten, verkündigt, was für eine Barmherzigkeit Gott euch erwiesen hat. Und die gingen hin und proklamierten und publizierten mit ihrem Zeugnis ihre wunderbare Befreiung in dem 10-Städte-Gebiet, ein Riesengebiet. Und nach Monaten, als Jesus viele andere Dienste versehen hat, auch mal im Südlibanon war, geht er wieder in dieses 10-Städte-Gebiet hinein, er überquert den See wieder im Boot mit seinen Jüngern, steigt hoch, geht hinein in die Landschaft und irgendjemand bekommt es mit und so sammeln sich Menschen. Und 3 Tage lang widmet er sich diesen Menschen. 4000 werden genannt, plus Frauen und Kinder, die sich dort treffen mit ihren Kranken und Jesus heilt sie. Und am Schluss all dieser wunderbaren Zuwendung heißt es mit einer Überschrift von Mund dieser Nicht-Juden. Sie priesen den Gott Israels. Was für ein Zeugnis. Wie wohltuend war es für Jesus. Sein Vater wird gepriesen von nicht-jüdischen Menschen. Tausende. Das, was er damals gemacht hat, die Befreiung mit den zwei Menschen, hat solch eine Auswirkung gehabt, dass hier tausende Menschen zusammenkamen, ihn gehört haben und viele, bin ich sicher, ihn aufgenommen haben als den Retter der Welt. Das ist Jesus. In den Einzelheiten, die heute einfach aus Zeitgründen nicht möglich sind, dass man noch Details nennt, könnt ihr nachlesen oder mich fragen, ich kann dann euch die vollständige Version zukommen lassen. Es ist spannend und es ist aufregend, und es weitet unseren Blick, wie Jesus mitten in dem Rahmen seiner Tätigkeit, seiner begrenzten Tätigkeit, zeitlich, territorial und national gebunden, doch solche Impulse gibt, solche Anstöße gibt in Gegenwart seiner Jünger, dass sie sehen, es kommt noch mehr. Er ist nicht nur für die Juden da, nicht nur für die buchstäblichen physischen Nachkommen Abrahams, sondern es geht weiter. Und er hat ja genug Aussagen gemacht im Gegenwart seiner Jünger, wofür er alles gekommen ist. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass alle Menschen Buße tun, das heißt, ihre Gesinnung ändern, ihre Einsicht und ihre Ansicht in Bezug auf Gott und den Erlöser der Welt und ihre Verlorenheit erkennen und dass sie sich vor diesem Gott beugen. Und dass sie Christus als ihren Retter aufnehmen, im Glauben, ihre Sünden bekennen, um Vergebung bitten, ein neues Leben beginnen, zum Zeichen sich taufen lassen im Wasser und ein Leben in der Veränderung, in der ständigen Veränderung der neuen Gesinnung, die sich Jesu Gesinnung anpasst, entfalten. Das ist sein Ziel. Und wir sind beauftragt hier, auch als diese Ortsgemeinde, dass wir das, was Jesus begonnen hat und angestoßen hat, dass wir es in unserer Zeit auch umsetzen. Und wir hören nun ein Zeugnis von Nadja Ackermann und dann mache ich den Abschluss.
Eine Bibelstelle zuvor. 5. Mose 18, 9 bis 15. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durch Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen, oder Geistesbeschwörungen, oder Zeichendeuterei vornimmt, oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Nun ein paar Einblicke in mein Leben. Nadja Ackermann heiße ich. Meine Bekehrung fand im Dezember 2003 statt. Im Frühjahr 2004 folgte dann die Taufe. Geboren wurde ich in Kasachstan, aufgewachsen in einer Familie meiner russisch-orthodoxen Mutter. Für die strenge Erziehung mit viel Zucht, Ordnung und Disziplin sorgte mein deutsch-katholischer Vater. Trotz religiöser Vielfalt wurde kaum vom Glauben gesprochen. Auch die Bibel kannte ich nicht. Allerdings, die Taufe in der Kirche wäre wichtig, hörte ich von meiner Oma. Aber Glaube füllte unser Alltag. Einige Beispiele. Müll raustragen am Abend bringt Unglück. Wenn die Katze, schwarze Katze über den Weg läuft, wird auch Unglück geben. Willst du in die Zukunft sehen, kannst du gerne Karten legen lassen. Wenn die Kinder unruhig waren oder Krankheiten die Familie ereilten, wurden die Heiler aufgesucht. Und vieles mehr. Wahrscheinlich kennt der eine oder der andere. Mit 15 kam ich nach Deutschland. Die Ziele waren, Sprache erstmal erlernen, Ausbildung zu machen, Arbeit, Familie gründen. Geheiratet, das erste Kind war da. Damit kam auch viel Unsicherheit in den Alltag, Angst, Sorge um die Gesundheit und Wohlergehen füllte immer mehr den Alltag. Wo die Ärzte nicht mehr weiter konnten oder keinen Rat mehr hatten, erinnerte ich mich an die Praktiken, die ich aus der Kindheit kannte. Und ich griff auch zu Hilfe und suchte sie bei den Heilern. Das verbreitete noch mehr Angstzustände, Unruhe in unserer kleinen Familie. Darauf wurden wir gezwungen, wieder zu diesen Praktiken zu greifen und der Kreis schließte sich. Immer mehr tiefe Leere spürte ich in meinem Inneren. Irgendwas fehlte. Ich besuchte evangelische, katholische Kirchen, Auf Rat eines Heilers, damit er mir besser helfen könnte, in Klammern, ließ ich mich orthodox taufen. Um diesen Glauben richtig ausleben zu können, musste ich einige Ikonen und Gebetsbücher kaufen. Aber richtig wohl fühlte ich mich nicht. Die Lehre war da. Mit dem Umzug 2003 auf den Sonnenhof zeigte mir Gott den Weg zu seinem Haus hierher nach Büchenbrunn. Durch die Begleitung, Seelsorge und Gebete einiger Mitarbeiter unserer Gemeinde fand ich zum Glauben an Jesus Christus. Gott hat mir gezeigt, dass mein Lebensstil und die okkulten Praktiken schlecht waren. Ich habe mich bekehrt. Der Herr hat mir gezeigt, was alles falsch war, und ich habe es beim Namen genannt und mich abgesagt. Der Herr hat mich frei gemacht. Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Seit knapp den 15 Jahren darf ich mich glücklich schätzen und zu dieser Gemeinde gehören. Ich mache dir Mut. Lass dich auch vom Jesus frei machen. Denn wie in Johannes 8,36 steht, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Dankeschön.
Amen. Kennt jemand von euch Irina Hägerle? Hat jemand festgestellt, dass ihre Mutter einige Wochen hier zu Besuch ist, bei ihrer Tochter, Schwiegersohn und auch die Gottesdienste besucht? Luba heißt sie, Lubov, übersetzt Liebe. Übrigens, der Name Irina heißt aus dem Griechischen kommend Friede, was das alles doch ausmacht. Ja? Die Liebe ist da und die Friede ist da. Die Irina wurde damals von Nadja und Harry Bemler vor 19 Jahren gastfreundlich aufgenommen, als Fremde in einem fremden Land. Und dann kam es so weit, dass Irina den Paul, Nachnamens Hägerle, geheiratet hat. Und die sind beide zu einer tiefen Beziehung zu Christus gekommen und haben sich taufen lassen. Und ihr Haus ist inzwischen zu einer Oase des Friedens geworden, in dem viele Menschen Zuflucht finden. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch der Lubov wünschen, dass sie, wenn sie am Dienstag wieder zurückreist nach Chelyabinsk, dass sie eine gute Reise hat und dass sie den Segen, den sie hier empfangen hat, auch mitnimmt. Und ganz herzliche Grüße auch an André Galergow, der vor 3 Jahren hier in dieser Kanzel aus gepredigt hat. Und die Grüße, die Gemeinde, das sind 3 Gemeinden in Chelyabinsk, unsere Benennung, dass es dir dort mit den Geschwistern gut gehen möge. So sehen wir, diese Beispiele zeigen, es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtgeschichte, vielfältigen Geschichte dieser Entstehung und auch der Entfaltung dieser Ortsgemeinde, allein nur dieser Gemeinschaft hier, was für Wege Gott führt und wie Gott seinen vorhergesehenen und dem Abraham versprochenen Plan, durch deine Nachkommen, Christus, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Da spielt keine Rolle mehr die nationale Herkunft und irgendwelche andere äußere Aspekte, sondern hier ist weder Jude noch Grieche, weder Freier noch Sklave, weder Deutsche noch Russen. Wir haben in unserer Gemeinschaft hier mindestens 12 oder aus 12 Nationalitäten, aus 12 Ländern Menschen, die diese Gemeinschaft hier bilden. Und die haben ihre Wohnstätte hier gefunden, ihr aufgenommen sein. Und ich möchte euch Mut machen, ich möchte denen ab 60 aufwärts Mut machen, rennt nicht davor nach dem Gottesdienst, sondern schaut euch um, wen kenne ich noch nicht und wessen Geschichte könnte ich noch erfahren zur Glaubensstärkung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, und ich bin begrenzt in meinen Aussagen, aber ihr könnt nachfragen, Nadja, ihr könnt Irina, ihr könnt andere Personen nachfragen, wie bist du zum Glauben gekommen? Wer hat dir den Weg gezeigt? Wer wurde eine Brücke für dich? Oder für wen bist du im Laufe deines Gläubigseins zum Segen geworden? Und auf diese Weise können wir diese Gemeinschaft festigen, nach innen. Wir können uns kennenlernen. Wir können uns gegenseitig unterstützen und helfen und unseren Auftrag, ja, ich sage es mal mit diesem Fremdwort, unser Mandat, das wir von Gott bekommen haben, an diesem Ort und dieser Umgebung, eben das Evangelium von der Rettung an Menschen, die verloren sind, weitergeben. Und ich wünsche, dass Gottes Gedanken, die er damals hineingelegt hat in den Abraham und im Laufe der alttestamentlichen Geschichte, auch durch die Geschichte Israels versucht hat und auch durch Jesus ganz besonders deutliche Hinweise gegeben hat und dann durch den Apostel buchstäblich auch umgesetzt hat, dass sie auch in unserer Zeit praktisch umgesetzt wird. Und Gott wird mit uns sein, denn er hat verheißen, wenn wir diesen, seinen Auftrag erfüllen, bin ich bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Amen.